Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu dieser mittlerweile dritten Videoausgabe von InTouch, eurer akustischen und heute auch wieder optischen Inspirationsquelle rund um das große Thema Customer Centricity, präsentiert von Coeo. Ich freue mich sehr, dass ich diese Folge einmal mehr mit meinem geschätzten Kollegen Sebastian Ludwig aus dem Hause der Coeo bestreiten darf. Hallo Sebastian.
Hallo Rainer. Toll, wieder mal hier zu sein.
Ja, mit unserem heutigen Gast sprechen wir über ein ganz großes Zukunftsthema. Wer von euch vielleicht schon eines dieser 1,2 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland fährt, der kennt das zur Genüge. So ein Fahrzeug macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn ich es auch schnell, bequem und an den richtigen Orten laden kann. Das Thema Ladeinfrastruktur, das ist eine der ganz großen Baustellen auf dem Weg in die Verkehrswende. Laut Bundesnetzagentur gab es in Deutschland Anfang Juni 2023 rund 75.000 Normalladepunkte und rund 17.000 Schnellladepunkte. Wenn wir gleich ein bisschen genauer darauf eingehen, was das ist. Ein Mann, der mit seinem Unternehmen, mit DXBE, zu den Top-Playern in diesem dynamischen Markt gehört und er auch weltweit unterwegs ist mit diesem Thema, den haben wir heute hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Wulf Schlachter.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, auch mal wieder in München zu sein.
Sehr gerne. Wulf, vielleicht ein paar Worte zuerst zu deinem Unternehmen. Das ist ja ein sehr spezieller Bereich. Viele Menschen werden sich da noch nicht so genau auskennen. Was macht die DXBE? Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Und was ist euer Why?
Also wir sind ansässig in Buxtehude bei Hamburg mit Hauptsitz. Wir haben aber weltweit 17 Lokationen, wo wir Kunden bedienen im Bereich Mobilität, im Bereich Industrie 4.0. Und dann so Spezialthemen wie Ladeinfrastruktur. Und das Thema Ladeinfrastruktur ist bei mir eigentlich schon seit 10 Jahren irgendwie mal so am Wabeln gewesen. Oder so, als so die ersten E-Fahrzeuge aufkamen, wo ich dann einfach auch gesagt habe, okay, wir müssen was anderes machen, wir müssen was verbessern, weil ein Auto zu verkaufen ohne eine Ladesäule oder eine Wallbox am Mann zu haben oder bei sich zu haben, wird nicht funktionieren. Somit war das so mein erster Gedanke, Schnellladeinfrastruktur vor allem aufzubauen, um auch Langstrecke bedienen zu können.
Und das macht ihr weltweit?
Wir sind weltweit in aktuell 17 Ländern unterwegs, angefangen Neuseeland, wo wir auch im Oktober letztes Jahr eine eigene Niederlassung gegründet haben, über Australien, über Südostasien, China waren wir schon 2017, 2018, also schon vor Covid aktiv, haben auch viel gelernt aus Projekten und das weitere Mittlerer Osten auch schon 2 Projekte realisiert, auch ein großes, und in Europa so gut wie alle Länder. Also von Finnland, Norwegen bis Portugal, außer Griechenland. Ich glaube, das einzigste Land, wo wir jetzt nichts realisiert haben.
Ihr seid ein Beratungsunternehmen und arbeitet mit großen Unternehmen zusammen, die eine Infrastruktur im Bereich von Ladesäulentechnik aufbauen wollen. Habe ich das
nicht so ganz, aber fast korrekt. Wir sind ein Beratungsunternehmen, wir setzen die Projekte aber auch um. Das hat auch den Hintergrund, dass viele Kunden, gerade wenn es um Ladeinfrastruktur geht, einfach nicht das Know-how in-house haben. Und das Know-how erstmal aufzuarbeiten oder aufzubauen, ist jetzt nicht so, ich mach mal einfach. Und gerade bei solchen Projekten im Bereich Automobilhersteller oder großer Energieversorger oder Flottenbetreiber oder ich sag mal Retailer, also klassisch so Aldi, Lidl und Co., was es so gibt, gibt es viel Erklärungsbedarf.
Okay. Wenn wir das mal so ein bisschen aus Kundensicht betrachten, wir haben ja heute das große Thema Customer Centricity auch in dem Kontext. Ich bin noch Nutzer eines Verbrenners und wenn ich so durch Deutschland fahre, dann sind für mich so Ladesäulen immer noch so ein bisschen ein exotisches Thema. Tankstellen gibt es überall, Ladesäulen sieht man seltener, muss man sagen, obwohl es mehr wird. Gib uns doch mal einen kurzen Überblick, wo stehen wir aktuell in Deutschland und vielleicht auch im Vergleich mit anderen Industrienationen?
Also ich mache mal den Vergleich. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Level momentan. Wir haben gerade in den letzten 2 Jahren massiv an Ladeinfrastruktur aufgebaut. Sieht man auch an den Zahlen, auch an den Fahrzeugen, die jetzt im Markt drin sind, wie du ja vorhin auch mitgeteilt hast, 1,2 Millionen ungefähr. Ja. Auch die Zahl der reinen elektrischen Fahrzeuge steigt, also weg von Plug-in-Hybriden, ist auch mal ein gutes Zeichen. Und auf der anderen Seite von der Ladeinfrastruktur sieht man auch, dass die Investitionen hauptsächlich in, ich sag mal, Schnellladeinfrastruktur gehen. Das heißt, ich sag mal, alles, was über 50 kW ist, was man urban laden kann, auf der einen Seite, wie aber auch an Autobahnen oder, ich sag mal, Ladeparks, die auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren schon massiv wie Pilze aus dem Boden gewachsen sind. Und von der Seite her, ja, AC-Laden bis 22 kW, so das, was man zu Hause an der Wallbox auf der einen Seite hat oder im anderen Fall auch zum Beispiel urbanes Laden in der Stadt oder auf einem Supermarktparkplatz. So alte Welt, sage ich jetzt mal.
Weil das auch die Grundvoraussetzung sein wird müssen, diese Technik wirklich in einer breiten Infrastruktur zu haben, um die Akzeptanz zu kriegen, von den Hybriden wegzugehen zu einem vollelektrischen. Ich stehe ja gerade vor der Herausforderung, mir wieder ein Auto rauszusuchen und ja, beschäftige mich natürlich auch damit. Das ist derzeit sicherlich an der einen oder anderen Stelle, gerade wenn man viel fährt, wenn man viel weite Strecken fährt, noch ein Hemmnis. Gerade.
Also ich kann dich beruhigen, es funktioniert, auch im Ausland.
In Italien, habe ich gelernt, ist nicht so fortschrittlich wie Deutschland,
oder? Doch. Also ich sehe jetzt an dem Kommentar von einem deutschen BMW, einer deutschen BMW-Führungskraft jetzt nicht das Problem. Süditalien, es ging um ein italienisches Dorf, was vor ein paar Tagen mal in der Presse kam. Also ich hätte gesagt, vor 3-4 Jahren hättest du ein Problem gehabt, wenn du südlich von, ich sag mal, Neapel irgendwie unterwegs warst. Okay. Aber mittlerweile, man kann ja auch, es gab auch diverse Posts auf diese Aussage. Auch in kleinen italienischen Dörfern findet man Ladeinfrastruktur. Ich habe auch mal vor 2 Jahren jemanden getroffen an einer Ladesäule. Das war auf dem Weg Richtung Dänemark, also zwischen Rostock und Berlin. Da ist einer mit einem Kia, was auch immer, Kona oder, also nee, Hyundai Kona oder Kia Kona oder sowas. Also es war wirklich ein Fahrzeug mit 50 kW Batterie. Der ist jetzt schon zum dritten Mal da irgendwie, also 3 Jahre hintereinander nach Bari gefahren. Da hätte ich gesagt, okay, das hat was, weil er hat irgendwie 14 Mal laden müssen auf der Strecke oder Wahnsinn. 15 Mal. Also von der Seite, das wäre schon, da hätte ich auch gesagt, okay, ist eine Herausforderung. Aber ja, solche Geschichten gibt es und mittlerweile, Italien ist auch, gerade in Norditalien und ich sag mal Rom und südlicher, ist es kein Problem. Okay,
dann darf man die Einzelkritik wahrscheinlich nicht so ernst nehmen. Was ich aber den spannend finde, wenn also ich fahre in der Woche 1000 Kilometer und ich fahre am Kirchheimer Dreieck vorbei und da tanke ich dann oftmals und ich fahre sehr spät. Mhm. Und die normalen Tanksäulen sind tatsächlich leer, da ist also keiner. Aber die Schnellladestationen, ja, die sind tatsächlich immer, also wirklich häufig auch nachts noch
bewegt. Kirchheimer Dreieck ist auch ein Hotspot geworden in den letzten Jahren in Sachen Ladeinfrastruktur. Da hast du ja eine Trigema-Säule, du hast Ionity, du hast Tesla, du hast eigentlich alles, glaube ich, EnBW hat auch jetzt gebaut und also es ist genügend, ich sag mal, was es so an Lademöglichkeiten gibt. Oh, Shell gibt's auch noch in der Tanke, genau, die haben auch Schnelllader. Also von der Seite interessanter Standort, weil man sieht halt auch überall dort, wo du, jetzt kommen wir auf das Thema Customer Experience und wo zieht's die Leute hin? Das sind halt die interessanten Standorte, wo du halt mehr hast als nur Laden, wo halt das Geschäftsmodell auch zum Laden passt. Ja, das ist ein wichtiges Thema, gerade in Richtung, wie bekomme ich die Kunden an den jeweiligen Lader?
Kirchheim Dreieck, da ist immer, da war ja schon immer was los, auch vor der Ladezeit, würde ich jetzt mal sagen. Es wäre immer so ein Knotenpunkt gewesen. Aber da sind wir ja schon bei den Anbietern, das hat mich auch so ein bisschen, aber eine Frage, die ich mir notiert hatte, ein paar Name-Droppings hast du schon gemacht. Wenn wir so also aus der fossilen Welt kommen, dann kennen wir natürlich Shell, Aral, Esso, Total und so weiter. Ein paar Anbieter hast du schon genannt. Wie sieht dieser Markt eigentlich aus? Er kommt mir so ein bisschen heterogen vor. Ne? Was hat Trigema eigentlich mit dem Thema zu tun? Warum machen die das?
Also Trigema ist jetzt ein Beispiel. Der Lader wird von EnBW betrieben, ist aber Trigema-branded. Für den Kunden sieht es nach Trigema aus. Was drinsteckt, ist dann halt EnBW. Das ist das, was man halt auch jetzt so in unterschiedlichen Geschäftsmodellen sieht. Gerade an Baumärkten zum Beispiel gibt es genügend Anbieter, egal ob das jetzt eine E.ON ist oder eine EnBW oder auch eine Pfalzwerke, die dort mit eigenen Ladern und Ladeinfrastruktur aufbauen.
Zeigt sich da derzeit schon ab, ob der eine oder andere etwas fortschrittlicher unterwegs ist oder ist das sehr vergleichbar derzeit, was die Anbieter am Markt realisieren?
Also, sagen wir mal so, Vergleichbarkeit ist auf jeden Fall da. Es gab jetzt vor ein paar Tagen auch ein paar Artikel in Sachen Hardware in Europa. Wer ist der Führende? Da gibt es eine Firma aus Südtirol, die heißt IPtronic. Dagegen gibt es noch ABB, es gibt noch ein paar andere Anbieter, die im Schnellladeumfeld. dass ich das, ich sag mal, den Markt abgesteckt haben. Mhm. Ich sag mal, es ist schon so, dass gerade bei 300 kW Chargern, die so Standard sind, Alpitronic, da ist schon ein höherer Nutzungsgrad als mittlerweile ein 50 kW Charger. Also wenn du die Option hast, an den Lader hinzufahren, du hast, sag mal, jetzt, du möchtest schnell irgendwo was, dein Fahrzeug geladen haben, dann wird der Kunde grundsätzlich immer an den Schnellladen hinfahren und nicht über den Preis des die Kilowattstunde nachdenken.
Aber da auch nochmal eine Frage zu. Jetzt hat man ja vor vielen Jahren schon damit begonnen und du hast es begleitet, diese Infrastruktur aufzubauen. Und vor vielen Jahren war die Technik noch nicht so weit, da gab es noch keine 300 kW Ladestationen. Werden die nachgerüstet oder wie lang ist die Haltedauer einer solchen Ladestation?
Also in der Regel sollte eine Ladestation irgendwie mal 10 Jahre halten. Aber was wir gesehen haben, auch aufgrund der Nutzungsfreudigkeit, muss man einfach dann auch mal nach 5 Jahren oder so mal nachdenken, okay, wenn die Ladestation irgendwelche Fehler liefert, dann ist entweder ein Austausch nötig. Meistens sind so, ich sag mal, Stecker und Kabel, fährt mal ein LKW drüber oder mal beschädigt. Das kommt häufiger mal vor, aber das ist eigentlich, ich sag mal, kein großes Ding, wenn so eine Leistungseinheit kaputt geht. Das sind Module, die wiegen 100 Kilo und mehr, die auszutauschen, ist dann schon mal ein bisschen schwieriger. Aber es gibt mittlerweile skalierbare Charger, das heißt, ich kann quasi upgraden innerhalb des Gerätes, nicht bei allen, aber bei einigen. Und somit könnte ich auch mit einem 150 kW Lader anfangen, können dann sagen, okay, jetzt habe ich genügend Traffic bei mir am Standort. Und dann mache ich ein Upgrade. Und dann habe ich 2 Stecker und jeder kriegt dann beide 150. Ansonsten würden die, wenn 2 Fahrzeuge anfahren würden, sich die 150 auf 75 teilen.
Okay, wobei ich gelernt habe, der zuerst da ist, kriegt mehr. Ist das so? Und der zweite kommt, dass der etwas weniger Leistung
nein,
hat?
Nein, das ist grundsätzlich nicht so. Es kommt immer darauf an, was das Fahrzeug an Leistung hat. Du hast eine Begrenzung aufgrund der Power Units, also der Leistungsmodule. Die sind so, dass sie nicht dir, ich sag mal, ja, der eine kriegt 1 Kilowatt, der andere kriegt 99. Das funktioniert nicht. Also es wird in 50 Kilowatt Schritten in der Regel wird das geteilt. Das heißt, du kriegst 50, der andere kriegt 50, wenn du 100 zur Verfügung hast. Also es gibt keinen, der dann 75, 25 hat.
Es hat mir mal jemand
auf die Technik an.
Warum ich das sage, es hat mir mal jemand gesagt, dass der zuerst an so einer Ladestation ist mit 2 Kabeln, ne, dass der zuerst dran war, etwas mehr Power bekommt, als der dann danach kommt. Aber egal, hat mir mal jemand gesagt.
Das ist nicht der Fall. Du hast, wenn du jetzt zum Beispiel eine Ladesäule hast, die, ich sag mal, 100, du hast eine 100 kW Ladesäule, es lädt einer mit 100 kW, es kommt ein zweiter ran, dann wird der erste natürlich runtergedrosselt auf 50 kW. Und der andere kriegt auch die restlichen 50.
Okay.
Das ist aber eine Einstellungsfrage. Es gibt so ein First-Come-First-Serve-Modell. Gibt auch Ladesäulen, die zum Beispiel gefördert sind vom Bund, wo du zum Beispiel 150 kW hast, aber die dann den zweiten mitunter nicht zulassen, weil der Bund fordert, dass du permanent 100 kW zur Verfügung stellen musst. Und es würde nicht der Fall sein, wenn jemand mit einem zweiten Fahrzeug ankommen würde, der, ich sag jetzt mal, auch schneller als 75 kW laden würde. Da würde die Kommunikation zwischen Ladesäule und Fahrzeug könnte sein, dass aufgrund der Einstellungen, die der Administrator, also derjenige, der das Lade-Backend betreibt, dann entsprechend verändern kann oder einstellen kann.
Die erste Frage zielt ja eher dahin, wenn man so viele Ladestationen schon aufgebaut hat, die nur 100 oder 50 kW haben und irgendwann, wenn man die Akzeptanz größer wird, dann will die keiner mehr nutzen, weil dann suchen sie alle nur noch Supercharger. Und dann,
ja. Das war genau das Thema. Du hast es vorhin erwähnt, es gibt unterschiedliche Anbieter. Es gibt einmal die Automobilhersteller, vielleicht auch schon gesehen, dass der eine oder andere, auch Deutsche, mit Ladeparks momentan aktiv ist. Audi hat es als erstes vorgemacht. Wir haben Charging Hubs in Nürnberg, in Berlin, in Salzburg, in Zürich. Jetzt hier in München gibt es einen seit ein paar Tagen. Mhm. Und dann haben wir, jetzt haben wir noch einen, ich muss gerade mal überlegen, es sind 5 mittlerweile, die gebaut wurden. Und dann hast du natürlich auch, jetzt Porsche hat vor ein paar Wochen einen in Bingen am Rhein aufgemachten Ladepark, auch Porsche-branded, aber nur für Porsche nutzbar. Ja. Und bei Audi ist es so, kannst du auch mit dem BMW-Fahrzeug hinfahren und deine deine Ladekarte ranhalten und funktioniert.
Und Tesla ist auch offen, oder?
Tesla ist mittlerweile auch offen, ja. War aber jahrelang geschlossenes System.
Diese Ladeparks, die sehen ja meistens auch sehr spacig aus. Ne? Also das sind auch immer so ein bisschen so Dinge zum Flagship-Store-mäßig, so ein bisschen was zum Herzeigen. Da sind wir auch bei dem, was ihr gerade besprochen habt, schon mitten in dem Thema der nächsten Frage, die ich mir notiert habe, nämlich diesem Ladeerlebnis. Ne? Also diese Customer Journey, die da so stattfindet, unterscheidet sich ja ein bisschen vom klassischen Tankstellenmarkt. Was sind da die wesentlichen Unterschiede? Und ja, wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Ich bin, wie gesagt, immer noch Verbrenner.
Wenn ich die Frage noch ergänzen darf, gibt es zukünftig auch noch einen Shop? Gibt es noch einen Rewe-Shop daneben?
Das gibt es schon. Ja. Das gibt es schon. Am Beispiel, es gibt ein paar Shops, unter anderem einen in Soltau oder in Bispingen, Lüneburger Heide. Da hat EnBW einen Ladepark gebaut und hat direkt daneben eine Containerlösung, einen Rewe oder Ready, Rewe Ready gebaut. Und diese Rewe Ready, dieser, sag mal, Laden ist nichts anderes wie ein Takeaway. Mhm. Also ich gehe an einen Bildschirm, ähnlich wie McDonald's, gebe dann ein, was ich essen, trinken, kann selbst Klopapier rausziehen, also 1500 Artikel, die ich mir da ziehen kann.
Automatisch, ne? Kein Personal?
Kein Personal, vollautomatisch, läuft über Robotics, auch die Bespielung der Artikel wird über Roboter in die Fächer eingelagert und funktioniert schon.
Ich habe ein bisschen Zeit an so einer Ladestation. Wie lange lädt heutzutage bei so einem, zum Beispiel bei so einem Schnelllader ein Auto aktuell im Durchschnitt?
Die Zeiten werden kürzer. Also die Ladezeit hat sich über die Jahre verändert. Ich sag mal, als ich 2017 angefangen habe mit Schnellladen mit 350 kW, war die durchschnittliche Ladezeit irgendwie in Deutschland bei 37 Minuten.
Wobei das schon top ist, ne?
37 Minuten war damals schon top, aber es war limitiert durch die Fahrzeuge. Ja. Die Fahrzeuge waren damals halt noch nicht so schnell laden, dass ich halt mit 800 Volt Fahrzeugen irgendwie Zeiten von 20 Minuten, 15 Minuten oder sowas hinbekomme.
Aber mit einem 3 Jahre alten Tesla steht man doch auch, je nachdem wie viel Prozent, ich habe gelernt, dass die umso mehr Prozente der Akku, umso länger dauert. Also man empfiehlt ja, glaube ich, eher 50-70% zu laden und nicht 100, weil die letzten 30 so lang dauern. Oder nicht ist ganz, das alles nicht mehr?
Also
siehst, ich fahre Verbrenner.
Die Lademythen, ich kann mal aufklären. Also grundsätzlich ist es so, man sollte nicht bis 100% hochladen. Das ist richtig. Ich sag mal, ab 85 oder 80-85% ist es das Ladeerlebnis nicht mehr da. Und es dauert einfach zu lange, um diese letzten 15% aufzuladen. Das ist das Gleiche, wie ich beim Handy habe. Beim Handy merkst du auch, dass die letzte halbe Stunde oder 20 Minuten beim Schnellladevorgang auch nicht so schnell gehen wie die ersten 80% Zeichen.
Da sitze ich nur nicht daneben und warte drauf.
Das ist genau das Thema, richtig. Aber im Verhältnis ist es so ungefähr vergleichbar. Das ist auch Lithium-Ionen-Technologie, also in gewissem Sinn kann man dann schon sagen, so ähnlich ist es dort auch. Das Thema Ladezeiten hat sich mittlerweile auf ungefähr 30 Minuten, 31 Minuten im Schnitt in Deutschland reduziert innerhalb von 5 Jahren. Es gibt aber auch andere Länder, und jetzt kommen wir zu dem Thema international, wo die Ladezeiten schon deutlich drunter sind, wo auch die Infrastruktur eine höhere Penetration hat, also stark ausgebaut. Kann man mal 2 Beispiele nehmen. Die führenden Länder in Deutschland, in Europa waren die Norweger, ganz klar. Auch extrem früh dran gewesen, und die Holländer. Mhm. Die 2 Länder haben einfach, ich sag mal, historisch auch aufgrund der Größe und der Penetration von Fahrzeugen einen Vorteil gehabt, auch in den Ladezeiten. Das heißt, die Kunden stellen sich jetzt auch nicht mehr an den Ladepark hin und sagen, okay, ich weiß genau, 25 Minuten habe ich dann 300 Kilometer in meiner Batterie drin, sondern die rechnen noch genauer. Die sagen, ich muss 100 Kilometer fahren, also lade ich 5 Minuten und bin wieder weg.
Und das nehmen Sie auch aus den Daten der Navigation, wenn ich ein Ziel,
genau,
wenn ich ein Ziel
habe? Aus Erfahrung oder aus den Daten des Navigationssystems. Du siehst auch jederzeit deinen Ladestand. Du kannst auch genau sagen, wann die Ladezeit beendet ist. Das gibt das Fahrzeug dir vor.
Du machst es mir langsam schmackhaft.
Doch mal.
Ernsthaft über E-Mobilität nachzudenken. Aber ich glaube, der Punkt, den du gerade gesagt hast, dieses schnelle Laden, die Convenience dahingehend, die wird ja sehr ausschlaggebend sein. Wann ist es ein Massenprodukt? Wann geht es wirklich in die Masse über?
Ich glaube, das auch das Thema Reichweite ist ja so eins.
Ne? Reichweite und Ladezeit. Ja. Ich glaube, Reichweite ist deutlich.
Thema Reichweitenangst ist mittlerweile, braucht man nicht mehr drüber reden. Ja. Also gerade wenn man autobahntechnisch unterwegs ist,
Ich will hier ungern unterbrechen, aber ich glaube, das ist noch die Frage, fahre ich 100 oder fahre ich 150 oder 80? Also auch da, den letzten, den also ich gefahren bin, mit 100 bin ich weit gekommen. Aber mit 150 bin ich dann überverhältnismäßig wenig weit gekommen.
Also bei mir ist es so, ich fahre ein Elektrofahrzeug schon immer so, wie ich auch einen Verbrenner gefahren habe. Also auch über 130 km/h, wenn es geht. Und gut, mittlerweile, ihr wisst selber, die Autobahnen sind auch durchweg irgendwie mal 120, 130 beschränkt. Dann musst, fährst du es halt, ja. Aber du kannst auch mit einem Elektrofahrzeug mit 180 oder mit 200 fahren. Außer du hast jetzt so einen Supersportwagen, wo du dann halt auch mal mit Boost Mode 300 fahren kannst.
Ich hatte immer so ein e-tron tatsächlich. Hat sich ein Freund von mir mal ausgeliehen, zu gucken, wie das Fahrzeug funktioniert. Und wir sind zusammen eine Strecke gefahren. Also er hat ja nicht geschafft, die Strecke, wenn er so gefahren wäre wie mit dem Verbrenner. Aber zurück zum Massenmarkt. Also ich glaube, das sind zwei wesentliche Dinge. Wie weit komme ich? Wie schnell kann ich laden? Ob das wirklich Akzeptanz findet an der Stelle? Dieses Jahr 13,5% zum Vorjahreszeitraum höherer Absatz. Aber ich glaube 1,2 Millionen Fahrzeuge in Deutschland.
Ja.
Olaf Scholz bei der Eröffnung war erst oder einer von aus der Politik gesagt, wir wollen bis 2025, 15 Millionen Fahrzeuge in Deutschland haben. Ist das realistisch?
Wird schwierig, definitiv. Die OEMs müssen liefern. Also ich glaube nicht, dass es an der Ladeinfrastruktur scheitert. Ich glaube eher, dass es an den Fahrzeugvorgaben scheitert.
Und die Automobilindustrie sagt genau andersrum. Ne? Die sagt, die Infrastruktur muss da sein, sonst kann ich kein Auto fahren.
Ja, das ist ja typisch. Also wenn man so sich das anschaut, was in den letzten zwei Jahren an Infrastruktur aufgebaut wurde, gerade im Bereich Schnellladen, dann hat sich die Zahl eigentlich von Jahr zu Jahr verdoppelt. Also es sind Prozentsätze von 400% an Ladeinfrastruktur, was gerade in den letzten zwei Jahren auch während Covid erstaunlicherweise gekommen ist. Und wenn ich jetzt meine Projekte mal anschaue, was wir für Größenordnung haben, selbst in Deutschland, es gibt immer noch welche, die auch massiv investieren. Die Story ist noch nicht zu Ende. Und wir reden über 2030, wo wir dann wahrscheinlich eine Penetration haben, wo wir unter anderem auch jetzt vorgeschrieben, dass an jeder Tankstelle in Deutschland dann auch Ladeinfrastruktur aufgebaut werden wird oder muss. Dementsprechend gibt es jetzt auch die, sag mal, von der Politik her den Druck auch in Richtung Energieversorger.
Und sehen wir dann in 2026, 27, 30 ein BMW und ein Mercedes oder sehen wir dann BYD?
Genau.
Oder wie auch immer sie heißen.
Li Auto
genau.
Oder MG.
Also sehen wir ein chinesisches Auto eher oder setzen sich die Deutschen durch?
Niederländer gibt es, glaube ich, auch. Verändert sich, ne?
Also du hast momentan, ich sag mal, wenn du jetzt auf die IAA ansprichst, hast du natürlich viele Chinesen gesehen, die in dem Segment eigentlich schon die Erfahrung gesammelt haben, wo wir in jetzt aus der deutschen OEM-Sicht noch nicht so weit sind, muss man ehrlich sagen. Einige haben es versucht, so ID3, ID4, das ist ein Markt, der, ich sage jetzt mal, bei 45.000 Euro aufwärts anfängt. Die Chinesen schaffen es jetzt schon, Fahrzeuge zu einem Preis von unter, ich sage mal, 35.000, 30.000 Euro auf den Markt zu bringen, die schon solide funktionieren. In Xiaopeng zum Beispiel oder Xpeng, mal auf Deutsch gesprochen, mit dem schaffst du es schon. Also der hat im Einstieg voll in, alles drin. Wenn du dir anschaust, wo die Fahrzeuge herkommen, wie sie verarbeitet sind, wer die Designer sind, dann brauchst du nur nach München gehen, die ganzen Designbüros der chinesischen OEMs abklappern, weil die sitzen ja alle um die Ecke. Oder also, HiFi gibt es jetzt auch am Flughafen in München, neues Design Office aufgemacht. Dann wirst du sehen, der Wettbewerb fängt an. Ich würde mal sagen, wenn die deutschen OEMs da Gas geben, dann würde ich mal sagen, ab 2025, 2026 wirst du auch dann Fahrzeuge sehen, die in der Kategorie, ich sag mal, alte Golfklasse, Größe irgendwie reingehen.
Da sind so zwei Thesen dazu. Also einmal, der Verbrenner ist ja die Cashcow der deutschen Automobilindustrie. Also funktioniert nach wie vor sehr gut. Der deutschen Automobilindustrie geht's gut durch den Verbrenner.
Ja, das Klagen auf hohem Niveau, glaube ich.
Also mitunter. These, sind Sie in der Lage, sozusagen für 25.000 oder drunter ein Elektroauto zu bauen? Wann sind Sie in der Lage dazu? Weil BYD ist ja, glaube ich, eher ein Batteriehersteller aus der Historie gewesen, der sich auf irgendwann Technologie konzentriert hat und jetzt ein Auto baut. Und ein Auto ist ja Technologie heute, ist ja eigentlich ein fahrender Computer, ist ja weniger Mechanik als tatsächlich Technik.
Das Thema Batterie, du hast es angesprochen, ist halt das A und O. wenn du die Hoheit über die Batterie hast, hast du, ich sag mal, auch die Hoheit über deine Kosten. Ich habe das mal erlebt vor ein paar Jahren, da hat ich glaube LG Chem war es, also auch Batteriehersteller, hat mal kurz die Batteriepreise um 30% erhöht. Das war zur Zeit vom i3 von BMW. Da kannst du jetzt nicht sagen, okay, ich erhöhe dann halt auch meine Preise um x Prozent von heute auf morgen. Wenn die halt, ich sag jetzt mal, am längeren Hebel sitzen, dann musst du das halt schlucken oder mitgehen. Oder, das ist das, was ihr ja auch jetzt gesehen habt, die Ankündigung von den deutschen Automobilherstellern. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht irgendwie jetzt mit eigener Batteriefabrik
weil das ist, glaube ich, der große Vorteil gerade von den chinesischen.
Genau, du musst halt, ich sag mal, die Kontrolle über die Batterie haben. Ja. Dann alles andere ist, glaube ich, weniger das Problem von der Umsetzung
her. Ja. Und auch ein hoher Kostenanteil bei der Produktion eines E-Autos. 40% oder 30%. Allein die Batterie, und das ist ja schon sehr.
Gut, Software müssen sie auch noch im Griff kriegen, der eine oder andere Anbieter. Die einen machen es gut, die anderen weniger, aber es ist dann auch ein Thema, was...
Aber innovativ sind sie, ne? Also, wie ich finde. Also, mit Software und Technik und Technologie und Innovation stimmt dann immer die Spaltmaße, man weiß es nicht, aber...
Das Thema ist durch, also Spaltmaße schaffst du nicht mehr drauf. Also, ich war auch auf der IAA, habe mir die chinesischen Anbieter angeschaut, und da findest du keine Differenzen zu deutschem Auto versus chinesisches Auto. Also das Spaltmaßthema ist, das war vor 5 Jahren mal ein Argument oder so, aber mittlerweile kannst du das nicht mehr anführen.
Also ich habe es gesagt, weil ich dies ja auch gehört habe, aber
ich habe auch, glaube ich, gerade in diesem Markt, da gibt es ja auch den, habe ich schon häufig mal gelesen, den Satz oder die These, dass die Differenzierung auf Produktseite, die Differenzierung in dem Markt nicht über die Hardware, sondern über die Softwareseite entschieden wird. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema.
Genau. Ist aber bei Ladeinfrastruktur und der Software dahinter auch der Fall. Mhm. Also das Thema Hardware, ob das jetzt eine, was auch immer, XY-Säule ist, ist eher zweitrangig. Die Software, die dahinter das Ganze steuert und die Funktionalitäten auch dem Kunden dann am Ende freigibt, ob das Reservierung ist oder ein Loyalty-Programm, was du drüber fahren kannst an der Ladesäule und kannst sagen, hier, lieber Kunde, kannst noch Meilen sammeln oder Punkte oder was auch immer. Das sind so die Sachen, die jetzt schon am Laufen sind. Und wie gesagt, es ist ein Plattformthema, und an die Plattform dockst du halt Funktionalitäten an. Ob das ein Flottenmanagementsystem ist oder wenn du die Säulen auch günstiger betreiben willst, Energiemanagement, Lastmanagement. Das heißt, du musst ja nicht immer die volle Leistung vorhalten. Du kannst wie zum Beispiel jetzt, nimm mal die Audi-Ladeparks oder Charging Hubs, die werden unter anderem über PV-Anlagen gesteuert. Du brauchst nicht permanent das volle Grid vom Energieversorger ziehen. Dementsprechend, oder Batterien zu steuern, Batteriemanagement dann auch noch mit dazu, ist ein Innovationsthema.
Aber eine gute Überleitung zum Thema Payment. Wie zahle ich heute an der Ladesäule?
Aber was glaubst du denn, wie gezahlt wird?
Also, wie gesagt, ich fahre Verbrenner, aber ich stelle mir 3 wesentliche Zahlmethoden vor. Also einmal durch das Auto selber, also Tesla.
Das nennt sich Plug and Charge.
Plug and Charge, genau. Ich glaube, das Thema Ladekarten ist nach wie vor aktuell und wird auch genutzt. Mhm. Irgendwo habe ich mal gehört, dass auch EC-Karte irgendwie verfügbar sein sollte an den Stationen.
Genau, gibt es auch Anbieter.
Nicht viele, aber damit Gefallen getan oder nicht, weiß ich nicht, ob das so interessant ist. Cash ist wahrscheinlich kein Thema, aber frage an dich.
Gut, Kreditkartenterminals gibt es auch noch. Das sind so die wesentlichen Sachen. Sag mal so, wenn du EC-Karten bei Schnellladern irgendwie versuchst zu nutzen, dann ist es, ich sag mal, in Europa momentan wahrscheinlich bei 1%. Mhm. Vom Plug-and-Charge-Anteil von den Fahrzeugen, nehmen wir mal Tesla mit in die Runde rein. Es gibt ja schon einige Hersteller wie Audi zum Beispiel oder Porsche, Mercedes, wo du schon Plug-and-Charge laden kannst. Du fährst mit deinem Fahrzeug hin, steckst den Stecker in den Charger, und das Fahrzeug kommuniziert mit Ladesäule. Die Ladesäule spricht das Backend an und sagt dem Backend, hey, das ist das und das Fahrzeug mit der und der PKI. Das ist ähnlich wie ein Transaktionsprozess, den du hast zum Beispiel bei einem E-Commerce-Vorgang. So ähnlich läuft das auch mal, wenn du was einkaufst in einem Shop, dann kommunizieren die miteinander und sagen dann, okay, der hat, ich sag mal, die Sicherheit dahinter, der ist liquide, Also gebe ich den Ladevorgang frei.
Und der Vorteil ist dann, dass wenn mein Auto gestohlen wird, kann ich das blockieren?
Du kannst es jederzeit blockieren.
Andere gibt es wieder freistellen.
Du kannst auch, ja genau, du kannst das jederzeit blockieren. Und das geht, glaube ich, schneller, als wenn du, ein Fahrzeug irgendwie... Gut, der Einzige wäre, derjenige könnte noch mit einem AC-Lader irgendwo bei sich zu Hause irgendwo laden. Aber im öffentlichen Bereich wäre es schwierig für jemanden, der ein Fahrzeug geklaut hat, da irgendwie noch voranzukommen.
Nochmal zurück zu diesem Thema Zahlungsart, so wie du es gerade geschildert hast. Hinter dieser Zahlungsart liegt doch aber, also hinter diesem, wie hast du es genannt?
Plug and Charge. Okay. Also einstecken und laden.
Okay. Wenn, also da liegt doch trotzdem dann eine gewählte Zahlungsart dahinter, ne? Eine Kreditkarte oder EC oder was weiß ich, vielleicht Klarna oder was auch immer. Kann ich dann, genau.
Genau, das sind so die Klarnas, die Stripes, die Adyens und Co., die da auch in dem Umfeld schon mit aktiv sind. Mittlerweile kommen auch die, ich sag mal, großen Debitkartenanbieter und Kreditkartenfirmen wie Mastercard und Visa auf die Bildfläche und versuchen da auch mitzuspielen.
Das ist ja auch für uns ein spannendes Thema, ne? Wie schnell wird sich das entwickeln?
Zum Massenmarkt.
Ja. Zum Massenmarkt, ganz genau. Wie schnell geht das und wann kommen wirklich Transaktionsvolumen und Anzahlen über so eine Zahlmethode?
Kann man ja jetzt eigentlich fast schon ausrechnen. Wir haben 1,2 Millionen Autos. Wie oft lädt man in Deutschland im Durchschnitt so, wenn man so ein ganz normaler Nutzer ist? Kann man das so quantifizieren?
Also, gute Frage. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt keine Zahlen gehabt, wie häufig jemand lädt. Es ist ja wahrscheinlich eher interessanter, wie viel Energie die Fahrzeuge ziehen, um dann hochzurechnen, weil wenn ich jetzt nur zu Hause laden würde, dann ist es ein Kunde, den du nie sehen wirst. Also wenn ich jetzt nur pendel, ich sag mal von München nach Garching raus und wieder zurück jeden Tag irgendwie,
dann siehst du den nicht.
Dann siehst du den nicht. Das Interessante ist eher, wenn du öffentliches Laden und dann halt Fahrzeuge hast, die ich sag mal permanent oder in Flotten unterwegs sind, die halt 1000 Kilometer am Tag oder mehr fahren.
Wobei natürlich die berühmten Laternenparker, sagt man das so? Also die in Wohngebieten wohnen, wo nicht möglich ist, dass jeder eine Säule hat. Die müssen ja nach wie vor irgendwo parken und laden. Die sind natürlich im Netz. Ne?
Genau, die laden im Netz. Da ist natürlich immer ein Thema, wenn du jetzt, ich sag mal, keine Wallbox irgendwo bei dir zu Hause hast oder keine Möglichkeit, irgendwas anzuschließen, dann bleibt dir nur das öffentliche Laden übrig und dann musst du dich entweder hier in München irgendwo an Stadtwerke Charger ranhängen oder wenn es gar nicht geht, musst du halt irgendwann einen öffentlichen auf einem Supermarktparkplatz oder an einer Autobahn oder wo immer fahren, wo du sagst, okay, dann habe ich halt die muss ich halt mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten mal in Kauf nehmen.
Wobei das ja auch, also ich könnte mir vorstellen, ein großes Thema ist. Wir werden irgendwann 45, 50 Städte haben mit über 10 Millionen Einwohnern auf der Welt. Da ist Mobilität ja ein Riesenthema. Die Fahrt, weiß gar nicht, ob man da noch wirklich ein Auto braucht, aber in diesen großen Städten ist ja gar nicht die Infrastruktur möglich, dass jeder eine Säule hat. Also dieses Laden für viele Menschen auf kleinem Platz, das muss ja noch...
Genau, also daher, ich nehme mal so Viertel wie hier in München, Hasenbergl oder so, da kannst du nicht die ganzen Parkplätze, die vor den großen Hochhäusern irgendwie sind, kannst du einfach nicht mit Schnellladeinfrastruktur komplett irgendwie zupflastern. Selbst mit AC-Laden wird es schwierig. Mhm. Also von der Sicht her oder auch Tankstellen upgraden, sage ich jetzt mal. Mhm. Gerade in Innenstädten ist es schwierig, überhaupt das Grid zu bekommen. Also ich sag mal, die nötige Leistung und dann halt auch Schnelllader zu bedienen. Das ist so ein Stadtwerke XY-Thema am Ende des Tages oder der Versorgungsnetzbetreiber, der dann halt investieren muss und der sich dann erstmal, sich zurückhält. Aber der politische Druck nimmt zu und das denke ich auch mal positiv, dass die auch entsprechend investieren.
Das wollte ich auch kurz ansprechen, weil wir in Dormagen, cool, wir sitzen in Dormagen, wir haben ein Autohaus rechts, wir haben ein Autohaus links, wir haben ein Einkaufszentrum gegenüber und so weiter. Überall stehen entsprechende Ladesäulen, gerade bei Autohäusern und großen Supermarktketten. Dann ist schon schwierig für uns, 4, 5, 6 Ladestationen zu bekommen. Also da kommt dann diese Region, da kommt dann dieser Bereich, diese Region dann echt an die Kapazitätsgrenzen des möglichen Stroms.
Ja, das ist leider so. Und gerade wenn du in Industriegebieten bist, wo du glaubst, okay, da müsste was vorhanden sein, dann ist es leider nicht so. Also wir haben auch mal, wir machen auch mittlerweile Truck Charging, also große LKWs elektrifiziert, auch an Depots, an riesengroßen, ich sag mal, Verteilzentren mit 150.000 Quadratmeter, die da irgendwie vollgestellt sind mit Waren, wo du glaubst, okay, die haben elektrische Gabelstapler, die haben schon eine ganze Menge an ich sag mal, Strom vorhanden, weil sie PV-Anlage auf dem Dach haben, aber dann am Ende kommt raus, ja, wir haben noch 300 kW maximal oder 150 kW an Leistung. Das reicht gerade mal für einen Lader. Aber wenn du dann, ich sag jetzt mal, du bist Last-Mile-Lieferant, also lieferst aus einem Zentrallager vielleicht irgendwas in die Innenstädte, ich sag mal, die klassischen Hermes, Amazon und Co., selbst dort wird es dann kritisch. Dann brauchst du halt auch entsprechend ein intelligentes System, was das Ganze steuert. Und dann reden wir über Last- und Energiemanagement in Verbindung mit einem Flottenmanagement, was du betreiben musst als Anbieter. Und das macht das wieder komplex, weil das ist jetzt mal, Flottenmanagement haben alle, aber wenn es um Last- und Energiemanagement geht, also PV-Anlage noch vom Dach irgendwie mit einzubinden, noch einen Batteriespeicher damit zu bedienen und dann halt, sag mal, intelligent zu wissen, welcher LKW muss zu welcher Uhrzeit morgens rausfahren. Und das so in ein Grundmodell zu bekommen, dafür setzt der Kunde auch uns ein, um sowas zu modellieren und aufzusetzen.
Wenn du das so schilderst, wie sich dieser Markt entwickelt, auch so im Vergleich zum klassischen fossilen Markt, fällt mir so ein bisschen auf, dass da unglaublich viele Player am Start sind, unglaublich viele Kooperationen, Partnerschaften auch irgendwie funktionieren müssen. Wie wichtig ist dieses Thema Partnerschaft, Kooperation, Stichwort Ökosysteme in diesem Bereich und wie wird sich der Markt entwickeln?
Also du kommst ohne Partnermodelle nicht aus. Also es fängt schon an beim Aufbau von der Ladeinfrastruktur. Du hast nicht unbedingt gleich mal einen Tiefbauer und einen Elektriker, der, sag mal, Hochvolt erfahren ist an der Hand oder der an irgendwelche Hochvolt-Trafos irgendwie ran darf. Das ist der erste Punkt. Dann solltest du halt auch vom Aufbaubetrieb, Betrieb ist auch ein Thema, brauchst du auch jemand, der zumindest Maintenance und wenn irgendwas kaputt geht, rausfährt und die Ladesäule wartet. Du kommst einfach um Partner nicht drumherum, außer du bist so groß, wo du sagen kannst, okay, für mich rechnet sich das jetzt zum Beispiel eigene Techniker einzustellen, die dann entsprechend die Wartung übernehmen. Das ist ein klassisches Thema. Gut, bei Payment, Billing, Accounting, ERP-Systeme und so weiter einzubinden, das ist ein klassisches IT-Thema. Du brauchst halt auch jemand, der von der IT-Seite, ich sag mal, dir das nötige Know-how mitbringt. Das sind so ein paar so Bausteine, die du zusammenpacken musst, um so ein Ökosystem halt, ich sag mal schon, 360 Grad am Laufen zu halten.
Ja. Wann wäre denn so ein Markt, wir haben über das Thema Massenmarkt gesprochen, das ja noch ein bisschen dauert, aber wahrscheinlich dann irgendwann soweit ist, wann wäre denn für euch, für eine Coeo zum Beispiel als Dienstleister im Forderungsmanagement so ein Markt für euch interessant? Ab welcher Anzahl von Kunden oder so? Kann man dazu irgendwas sagen?
Also der Markt ist heute schon für uns interessant, weil es einfach ein Zukunftsmarkt ist. Und wenn wir nicht heute damit beschäftigen, dann ist das Risiko da, dass wir auf der Strecke bleiben sozusagen. Und das tun wir also heute schon und wir arbeiten auch tatsächlich heute schon für Unternehmen in dem Bereich ganz aktiv. Das ist natürlich von dem Volumen her zu dem, was man heute im E-Commerce abwickelt oder bei anderen natürlich verhältnismäßig relativ wenig. Ja. Aber wenn man das exponentielle Wachstum sieht und die Ziele sieht, wo man hin möchte, ist das, deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit der Mobilität. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist und wir mit dir darüber reden können. Und ich freue mich auf das Customer Focus Summit Spotlight.
Morgen
in München, genau. Also beschäftigen uns natürlich massiv. Und die Frage wird mich wahrscheinlich morgen auch ereilen, warum macht Coeo so ein Event?
Die wird dir nicht erspart bleiben.
Die erläutere ich dann morgen, ist nicht unser Thema. Aber ich habe es ja im Prinzip schon gesagt gerade. Also Mobilität ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ringsherum alles, was damit zur Mobilität ist, ja nicht nur Auto und Autoladen. IAA ist ja, früher ist man noch zu einer Fahrradmesse gegangen, mittlerweile sind die Fahrräder auf der IAA. Ja. Also Mobilität ist ja mehr als nur Auto.
Ja. Vielleicht noch ein kleiner Blick, du hast es im Nebensatz angesprochen, in den gewerblichen Bereich, Stichwort E-Trucks, E-Busse und so weiter. Wie sieht da aktuell in Deutschland der Markt aus und wo geht der hin?
Also du merkst, dass gerade im Bereich Bus sehr, sehr viel schon geschehen ist und es vergeht eigentlich keinen Tag, wo irgendein großer, ich sag mal, Busbetreiber, ich glaube in München war es jetzt auch gestern oder heute früh gab es die Mitteilung, dass ja auch wieder neue Depots gebaut werden, die für Elektrobusse auch tauglich sind.
Ja.
Folglich siehst du das auch durchgehend in dem Kontext. Der öffentliche Nahverkehr ist durchaus schon sehr, sehr gut unterwegs. Mhm. Da gibt es immer so ein bisschen Wasserstoff auf der einen Seite und E-Bus auf der anderen. Gut, ist immer ein Preisthema am Ende des Tages. Die einen versuchen es, aber ja, einen Elektrolyseur aufzubauen ist auch teuer und auch nicht skalierbar, wie jetzt beispielsweise Ladeinfrastruktur. Ja,
wo du es gerade ansprichst, ich meine, vielleicht klar, ein bisschen parteiisch, weil du in dem Bereich arbeitest, aber weil du
Wasserstoff. Wir haben auch Hydrogen-Kunden, also auch Wasserstoff-Kunden. Also von der Seite auch im Bus- und im Truck-Bereich.
Ja.
Somit bin ich da auch bin ich neutral. Aber es gibt halt, ich sag mal, Anwendungsfälle, wo ich einfach sagen muss, da ist der Elektrobus durchaus, ich sag mal, ein Vorteil gegenüber einem Wasserstoff.
Und wie wird sich das, ist tatsächlich auch noch spannend für mich, da nachzufragen. Also das gibt es auch so ein bisschen diese psychologische Geschichte, ja, und manche sind für Wasserstoff, andere wieder für Elektromobilität. Welche Technologie wird da das Rennen machen auf lange Sicht? Oder wird das beides parallel geben?
Also es wird sicher, ich sag mal so, Anwendungsfälle geben, wo du auch am Ende sagen wirst, okay, das ist so ein 1%-Fall. Ich sag mal immer das tolle Beispiel, du bist Spediteur und musst Tomaten aus Südspanien nach Finnland transportieren, wo du genau weißt, time is money oder es ist einfach auch ein Zeitfaktor, dass irgendwelche verderblichen Waren irgendwo im LKW transportiert werden, wo du dann nicht noch irgendwie 25 Stunden Ladezeit hättest mit einem Truck. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass so dedizierte Geschichten wie Wasserstoff durchaus auch auf Langstrecke, und dann reden wir über Ultra-Long-Haul aus meiner Sicht, also jenseits von 1000 Kilometer irgendwie sinnvoll ist. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass ein durchschnittlicher LKW am Tag in Deutschland irgendwie 288 oder 89 Kilometer fährt.
Ach so, okay.
Das ist von der Reichweite her jetzt nicht das, wo jetzt große Herausforderungen sind. Wenn du jetzt zum Beispiel mal den e-Actros von Mercedes siehst, mit 600 Kilometer. Also es würde jetzt keine Reichweitenangst beim Fahrer irgendwie hervorrufen.
Alles klar, ja. Ja, Abschlussfrage, blicken wir immer so ein bisschen in die Zukunft. Was sind denn bei euch, bei DXBE, die großen, die Big Next Steps, würde ich jetzt mal so sagen? Wo wollt ihr hin und wie sieht euer Markt in 10 Jahren aus?
Also wir haben noch so ein paar Länder noch, ich sag mal, im White Spot. Wir sind seit diesem Jahr auch intensiv in den USA unterwegs, davor schon angefangen, immer mal wieder so ein bisschen. Mittlerweile auch USA ist noch ein Thema, definitiv. Kanada kommt auch gerade.
Ja.
Und Südamerika ist noch wirklich ein weißer Fleck. Mhm. Und da gibt es auch noch genügend Möglichkeiten, da was zu tun.
Mhm.
Des Weiteren, gut, langfristig gesehen, ich wollte schon immer mal was in Afrika machen, aber es ist einfach momentan noch nicht der Markt, wo ich mir vorstelle. Mhm. Es gibt einige Länder, die schon ganz gut unterwegs sind. Mal sehen, was Marokko jetzt macht. Also Marokko ist einer, wo es auch schon eine Elektroinfrastruktur gibt. Du hast auch Algerien, Tunesien und ein bisschen in Ägypten auch. Und das war's dann, sage ich jetzt mal. Ein paar Charger in Südafrika, die aber auch mehr OEM-getrieben waren, was mir da hingebracht hat, weil irgendwelche OEMs dann halt auch mal Fahrzeuge dahingestellt haben und betreiben. Gut, Mittelosten, momentan so Saudi-Arabien und Indien, auch jetzt so in Richtung indischer Markt noch zu gehen, das sind Riesenmärkte, die kann man nicht alleine bedienen, da muss man groß investieren. Das ist eine Herausforderung für alle.
Ja. Also sehr international, höre ich raus.
Bei mir international, ja, definitiv.
Das habe ich mich in den letzten Wochen mit einigen Experten oder Menschen unterhalten, die in der Industrie zu Hause sind, und da gehen teilweise die Meinungen viel auseinander. Ich bin da kein Experte, ich kann mir da keine abschließende Meinung bilden, aber deine würde mich doch interessieren, auf dem View nochmal Elektromobilität, wie entwickelt sich das, wo glaubst du, stehen wir in 4 oder 5 Jahren mit dem Thema E-Mobilität, erreichen wir die Ziele? Was ist so dein persönlicher View darauf, wie schätzt du das persönlich ein? Und das ist dann meine Abschlussfrage.
Also wir werden sicher in 2030 eine Größenordnung von, ich würde mal sagen, 10 Millionen Fahrzeuge im Minimum sehen. Da bin ich mir sicher, dass es so kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass das Thema E-Fuels wirklich durchschlagend im Markt verbreitet sein wird. Produktionskosten, Skalierbarkeit ist momentan und auch das Thema, ich sag mal, alles, was du an Effizienz hast bei E-Fuels, ist jetzt nicht, wo du sagst, das hilft uns. Also Wirkungsgrad bestimmt quasi den Erfolg und da ist halt bei einem E-Fahrzeug der Wirkungsgrad bei 95%, Pi mal Daumen. Kommt immer aufs Fahrzeug an. Der eine mehr, der andere weniger. Dann hast du Wasserstoff, die liegen irgendwie bei maximal 35% Wirkungsgrad. Und dann gehen wir auf E-Fuels, liegt ungefähr bei 19-20%. Das heißt, du verwendest die fünffache Energiemenge, um ja ein Stück Wasserstoff zu generieren. Haben wir momentan nicht die Energie, also müssen wir gucken, wie wir die irgendwie effizienter einsetzen. Und da geht's dann halt nur mit dem Thema E-Mobilität bis 2030. Vielleicht haben wir irgendwann mal 2040 eine neue, was auch immer, Technologie. Mhm. Aber wir sehen auch, und ich weiß nicht, ob du auch auf der IAA so mal die Stände in den Hallen angeschaut hast, Innovation kommt auf, es gibt eine neue Technologie, auch auf der Batterieseite, wo du dann halt auch große Kilowattstunden Ladeleistungen an Batterien hast, die relativ klein sind. Da ist noch Luft. Gibt's auch ein paar Anbieter, die da, ich sag mal, momentan so ein bisschen battle.
Also ich bin davon überzeugt, dass die Innovation diesen Markt sehr prägen wird und die es schaffen, mit Innovation das noch weiter nach vorne zu bringen, die werden vorne sein, die werden das Thema massentauglich machen. Ich hoffe, Deutschland spielt da eine große Rolle.
Ja, und eine Zukunftsprognose, ich glaube, die tritt auf jeden Fall an euch, wird bei DXPE in den nächsten Jahren nicht langweilig. Das steht definitiv fest. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es war, glaube ich, oder Zuhörerinnen und Zuhörer, je nachdem, auf welchem Medium ihr uns hier jetzt heute verfolgt. Ich glaube, es war ein ganz, ganz spannender Talk heute zu einem sehr, sehr innovativen, sehr zukunftsträchtigen Thema. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, das Thema Mobilität war und ist auf unserem Portal aktuell cfs-con.de auch ein Fokusthema. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Beiträge dazu. Und natürlich, du hast es auch schon erwähnt, morgen hier in München im Verkehrszentrum unsere große Veranstaltung, der Customer Focus Summit Spotlight, auch zum Thema Mobility 2030, die Zukunft der Mobilität. Wer jetzt diese Ausgabe später hört oder sieht, auf cfs-com.de finden wir da auch einige Aufzeichnungen dann in der nächsten Zeit. Ja, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart, als Zuschauerin, als Zuschauer oder auf der Audioseite. Vielen Dank auch an dich, lieber Wolf, dass du heute mit uns dieses spannende Thema diskutiert hast. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, Sebastian. Wann fährst du elektrisch?
Das würde ich auch gerne wissen.
Also ich vermute, dass es nicht in den nächsten 3 Jahren der Fall sein wird. Ich glaube, das nächste Fahrzeug wird nochmal ein Verbrenner, tatsächlich. Aber danach, also ich bin da total offen für. Wenn du mich jetzt fragst, nach all dem, was wir jetzt besprochen haben und ich auch davor, wird es wahrscheinlich nicht der nächste, sondern der übernächste sein.
Wir müssen noch ein bisschen überzeugen.
Genau,
wir müssen. Aber das Nachdenken.
Aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Nachdenken hat es auf jeden Fall angeregt.
Genau. Genau. Und morgen ist auch noch ein spannender Tag, also noch ist nicht bestellt. Ne?
Genau.
Alles gut. Ja. Vielen lieben Dank an alle und auch vielen lieben Dank an euch. Bis zum nächsten Mal hier in diesem Kanal.